Ja, guten Morgen auch von meiner Seite noch einmal. Genau. Nicht alle kennen mich, Gerd Wolk. Wir haben vor ganz langer Zeit hier Prediger in der Gemeinde. Genau. Dieses Gebet, dieses hohepriesterliche Gebet in Johannes 17 wird auch das Herzensgebet Jesu genannt. Es gab mal einen Menschen, John Knox, in Schottland. Alison wird das, glaube ich, freuen, wenn ich das so sage. Der hat in den letzten Jahren seines Dienstes in Schottland, er wollte, dass die schottische Bevölkerung viel von Jesus Christus auch hört. Und er hat in den letzten Jahren dieses Gebet an jedem Tag gebetet. Das stellen wir uns mal vor. So ganz kurz ist es ja nicht, ne? Und er hat das doch als ein Herzensgebet Jesu erkannt und wollte auch, dass er so ein Stück an Anschluss hat. Allein im Beten oder auch im Lesen des Textes, da steckt etwas drin, da steckt Kraft drin, Nähe Gottes zu uns und dieses Wort wirkt auf uns. Und John Knox hat das so erfahren. Ja, genau. Punkt erstmal an der Stelle. Von einigen anderen Christen wird auch dieses Gebet als das heilige Gebet bezeichnet. Und wir wollen heute Morgen uns einmal damit befassen, was dieses Gebet vielleicht auch für uns bedeuten kann in unserem Alltag. Jetzt müsste ich die erste Folie. Ne? Ist das die erste? Ist das scharf? Oder muss ich das scharf stellen? Ja, dann sind das meine Augen nicht. Dann sehe ich das nicht so. Genau, ich habe das mal so unterteilt in die drei Punkte. So möchte ich eigentlich lang gehen und mal so die Überschrift gewählt: unsere Identität in Christus. Was wird da eigentlich so deutlich, wenn wir diesen Bibeltext lesen? Was wird da deutlich, was der Glaube auch in uns bewirkt? Und was auch an Jesus dann auch in uns vielleicht bleibt, in unserem Denken, unserem Charakter, der vielleicht geprägt wird von Jesus Christus an der Stelle. Die Frage habe ich mir so gestellt. Jesus war es wichtig zu beten. Wenn ich das so sage, ist das nun keine große Weisheit, das wissen wir. Aber dass man manchmal früh morgens so vor Sonnenuntergang schon sich auf den Weg gemacht hat, um zu beten, um einfach mit Gott, dem Vater, zusammen zu sein und zu reden und zu hören, was ja auch Thema unseres Gebetsseminars war. Und bei Jesus sehe ich das auch sehr stark gelebt. Ich selbst habe manchmal viele Tage gehabt, wo ich auch funktioniert habe, wenn ich auf mein Leben schaue und wo ich auch gebetet habe, aber das war nicht von der Zeit her, von der Tiefe her so eine große Erfahrung. Ich habe so daraus geschlossen, ich konnte manchmal auch wenn ich Prediger gewesen bin in meinem Leben, manchmal auch ohne Gebet geht es auch, kann man auch leben. Man hat grundsätzlich ja, weiß man, wie man glaubt oder dass der Herr auch da ist. Aber das wirklich an jedem Tag zu leben, dass Gebet und Glaube so dicht zusammengehören oder wenn der Glaube mir wichtig ist, dass ich eigentlich ein Beter werde, eine Beterin werde. Das sagt mir eigentlich dieses heilige Gebet. Das sehe ich bei Jesus. Und ich konnte durchaus schon ohne Gebet klarkommen. Bei Jesus sehe ich, das geht nicht so. Er hat das auch genossen, richtig, mit Gott, dem Vater, so zu sprechen, Gemeinschaft zu haben. Ja, wenn das ein Herzensgebet ist, dann geht das Gebet vom Verstand in unser menschliches Herz hinein. Das heißt auch, ja, in unseren Charakter, in dem, wie wir sind, in unsere Gefühle, in unserem Willen, dass, wenn wir das Gebet merken, das wird uns prägen, weil es vom Verstand in unser Herz geht. Ne? Wenn wir die Möglichkeit haben, das Gebet immer mal zu lesen und dabei auch selber zu beten, so wie John Knox das gemacht hat, dann merken wir, dass das Wort Gottes hat Kraft Und wir werden im Gebet mit dem lebendigen Gott auch verbunden. Ja, dieses Herzensgebet prägt dann auch. Und das sind so die drei Punkte, die ich so habe. Der erste Bereich, jetzt muss ich da aufdrücken, stimmt das? Das ist schon der zweite, jetzt muss ich mal zurück. Genau. Jesus bittet um Verherrlichung. Ich habe das erstmal so allgemein geschrieben. Jesus bittet um natürlich auch seine Verherrlichung. Vater, die Zeit ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Bin ich eigentlich laut so? Bin ich zu verstehen, so ganz hinten auch? Ja, sonst muss ich ein bisschen Power hier geben. Vater, die Zeit ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Jesus ist in einer bestimmten Situation. Wir merken das hier. Ne? So, bevor er in die Leidenszeit hineingeht, spricht er dieses Gebet. Und er wusste, die Zeit ist jetzt gekommen, Herr. Jetzt ist die Zeit der Entscheidung da. Verherrliche deinen Sohn, heißt für mich an dieser Stelle, gib mir, Vater, die Kraft, dass ich jetzt in diesen Leidensweg hineingehe. Herr, dass ich weiß, die Menschen können auch ohne dich leben. Die trennen sich manchmal innerlich von dir. Und sie sind auch in deinem Sinne schuldhaft unterwegs in dieser Welt. Und ich möchte das jetzt tun, Vater, dass diese Schuld aufgehoben wird. Dass ein Gerechter stirbt für ungerechte Menschen. Und dass du dieses Opfer, Vater, selbst willst. Und verherrliche das in mir, heißt, gib mir die Kraft für dieses Leiden. Wenn Jesus um Verherrlichung bittet, dann weiß er, wie schwer dieser römische Verbrechertod ist. Ja, dass er erstickt am Kreuz. Aber dafür ist er in diese Welt gekommen. Das will Jesus erreichen. Aber er kann es einfach aus menschlichen Gründen nur ganz schwer. Das kann kaum ein Mensch so tun. Und deswegen hat er auch dieses Gebet mit Gott, dem Vater, dass er das tun kann. Verherrliche dich, Vater, in mir, dass die Erlösung stattfinden darf. Dafür bin ich doch gekommen. Und damit ich dich dann auch verherrlichen kann, damit der Vater sieht, das wird aufgerichtet, was Jesus reinbringt in diese Welt. Und seine Erlösung ist unser Gewinn. Seine Erlösung ist unser Leben, dass Jesus das für uns wirklich tut und erreicht. Jesus bittet um Verherrlichung. Ja, was mag das bedeuten? Wenn ich jemanden verherrliche, in den Wörterbüchern können wir finden, da wird jemand überschwänglich gelobt. Wenn ich jemanden verherrliche, ja, dann habe ich Worte, die sind sehr emotional vielleicht und sehr jubelnd. Ich heiße etwas gut und eigentlich auch eine Ehrung, die man gar nicht in Worte fassen kann. Wenn ich etwas mit verherrliche, jemandem so viel Ehre gebe, dann darf ich auch sagen, mir fehlen die Worte, weil noch so viel drin ist in mir, um das deutlich zu machen. Ja, Jesus bittet auch um seine Verherrlichung. Vater, die Zeit ist gekommen. Verherrliche du deinen Sohn, dass der Vater im Himmel jubelt darüber, dass Jesus jetzt diesen harten Weg geht für uns Menschen. Dass Gott selbst jetzt diese Verherrlichung auch vollzieht an Jesus. Jesus verließ die Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, bevor er Mensch wurde. Das ist auch ein Gedanke, den können wir nachsprechen und ein bisschen sehen. Aber dass er wirklich dieses Gemeinsame mit Gott, dem Vater, Gott, dem Heiligen Geist, dass Gott drei in eins ist, das glaubt die Christenheit zutiefst. Ja? Ich schweife jetzt nicht ab, aber ich denke immer, das dürfen wir uns vor Augen halten, dass unser Gott ist eigentlich wie ein Raum, der drei Dimensionen hat. Ja? Die Länge, die Breite und die Höhe. Der Vater, der Sohn und der Geist. Ich finde, das ist nach wie vor ein richtig gutes Beispiel für die Dreieinigkeit. Und Der Sohn verlässt nicht die Dreieinigkeit in dem Sinne. Ich glaube auch, dass Gott der Vater und auch Gott der Geist natürlich mit Jesus hier auf der Erde unterwegs. Wie soll das sein? Aber durch diese Gemeinschaft, diese enge auch Gebetsgemeinschaft zwischen Jesus und dem Vater, das wird ja immer wieder genannt. Gott dividiert sich nicht auseinander. Aber er wird Mensch, das ist Geheimnis des Glaubens, das kann man nachbuchstabieren. Aber es ist so groß, was Gott an der Stelle macht. Es ist so groß, dass er seine Herrlichkeit verlässt in der Ewigkeit, im Himmel. Und dass Jesus sagt, ja, ich tue das. Es gibt diese Dreifaltigkeits-Ikone im Russisch-Orthodoxen, vielleicht kennt ihr das, wo so drei Personen eigentlich abgebildet sind, in dem Fall, die darüber nachdenken, was bedeutet es, wenn Gott Mensch wird. Vielleicht kennt ihr das, also oft zu Pfingsten kommt ja noch, vielleicht habt ihr das in dieser Gemeinde, eine sehr, sehr schöne russisch-orthodoxe Ikone und die das Nachdenken so deutlich macht, was es Gott bedeutet, was es Jesus auch bedeutet, die Herrlichkeit beim Vater im Himmel zu verlassen. Jesus bittet um Verherrlichung und er möchte das so von Gott empfangen, dass er sich ja entäußert hat, eine niedrigere Seinsform angenommen hat aus Gottes Sicht. Ne? Was würde das für uns bedeuten? Also wir möchten doch Menschen bleiben. Ja? Aber Jesus geht noch weiter. Er lässt sich in seinem Leiden und Sterbensweg nicht abbringen, sondern er steht dazu und er sagt auch an einer Stelle einmal, eure Zustimmung oder Ablehnung, die brauche ich gar nicht. Ich glaube, er sagt es den Pharisäern gegenüber und den Schriftgelehrten. Jesus ist nicht darauf so angewiesen, auf das, was Menschen tun und denken, weil er mit Gott, dem Vater, so verbunden ist. Und er möchte auch in seiner Identität stimmig bleiben, dass er Gottes Sohn ist, der Mensch geworden ist. Jesu Identität ist an der Stelle auch stimmig und er braucht nicht die Zustimmung anderer Menschen für seinen Weg. Er braucht nicht Stolz und Ehre. Als Christen sind wir vielleicht schon darauf bedacht, dass andere uns respektieren. Das war mir immer selber ganz wichtig auch. Auch wenn ich mit Schulen oder Heimen zusammengearbeitet habe oder Berührungspunkte hatte aus der Gemeindearbeit heraus. Das war mir immer ganz wichtig, dass andere mich nicht als komisch ansehen oder als extrem oder sonst wie, sondern dass sie entdecken, dass ich Jesus bei mir habe und dass ich für ihn lebe. Das war mir schon wichtig. Und hier bei Jesus sehe ich, dass er aber nicht auf den Ruf Acht gibt, nicht auf den Stolz, auf die Ehre, sondern dass er uns an der Stelle auch eine Botschaft mitgibt. Unsere Identität in Christus heißt, dass wir nicht darauf Acht geben brauchen, was Menschen letztlich von uns denken, sondern dass wir sagen, ja, wir nehmen uns die Zeit im Gebet, dass wir uns an Jesus Christus wenden. Das ist unsere Identität, unsere Existenz, das glauben wir und da können wir doch dem lebendigen Gott auch dienen durch. Ja, mit dieser Herzensbeziehung zu Gott, ich denke, das sehe ich im hohen priesterlichen Gebet, das sehe ich auch für unsere Identität, das, was ich in Jesus Christus sein darf. Vielleicht noch eine Beobachtung, Jesus stand in der Situation im Johannes 17, er stand vor zwei Möglichkeiten. Er hätte die Möglichkeit gehabt, rette mich, Vater, aus dieser Situation des Sterbens, rette mich daraus. Ne, wir beten das oft vielleicht, rette mich aus mancher Not, ne, so in unserem Alltag. Das Gebet kennen wir ja, ne? Rette mich, Gott. Oder betet er, Vater, verherrliche du dich in deinem Sohn. Jesus hat so zwei Möglichkeiten gehabt. Rette mich, dass ich den Weg nicht gehen brauche. Er sagt es ja auch letztlich kann, darf dieser Kelch an mir vorübergehen? Ne? Jesus war da, hat auch als Mensch an der Stelle auch vielleicht gedacht. Ne? Also er hat gesagt, wie schwer sein Weg ist. Oder das andere, verherrliche du dich und gib mir die Kraft, dass die Menschen Vergebung bekommen können, versöhnt werden mit dem lebendigen Gott. Und das hat Jesus vor Augen, dass der Vater ihn verherrlicht, damit er das tun kann, vollziehen kann. Wie sind unsere Gebete? Herr, rette uns, oder Herr, verherrliche uns deinen Namen, auch wenn es mir dabei nicht gut geht, wenn Menschen manchmal schlecht über mich denken, wenn sie mich ins Abseits stellen, wenn manche Menschen gegen uns zu sein scheinen. Und das ist uns sehr unangenehm. Wie beten wir? Herr, rette mich, oder beten wir, Herr, lass, dass dir die Ehre auch aus meinen Konflikten, meinen Krisen heraus, dass dir die Ehre gegeben wird. Auch eine gute Sache. Und wenn unsere Identität in Jesus wächst, vielleicht kommen wir ja ein Stück genau in diese Richtung, dass wir sagen, ja, Herr, verherrliche du dich. Ich finde es gut, wenn ich nicht immer nur betrübt sein muss und wenn es mir schlecht geht, das glaube ich auch nicht, Herr, dass du das willst. Aber ich möchte auch, dass deine Herrlichkeit auch selbst in meinen Krisen deutlich wird. Ein zweiter Punkt. Ja, ihr könnt die Überschrift lesen, ja? So, ne? Lebensstil Ewigkeit. Ganz, wie soll ich sagen, prägnant formuliert auf jeden Fall. Der Vers dazu, der Vers 3 steht, glaube ich, auch dabei. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott. Das ewige Leben besteht aus der Gemeinschaft mit Gott, der uns für sich schuf, damit die menschliche Seele Ruhe findet. Ein Zitat von Augustin, dem alten Kirchenvater, katholischer Kirchenvater, würden wir fast sagen. Der Mensch ist geschaffen, auch vom Gedanken der Ewigkeit her, für die Gemeinschaft mit Gott. Das ist so ein Stück Lebenserfüllung. Nicht erst, wenn wir gestorben sind, sind wir dann bereit, vielleicht mit Gott zu leben, sondern jetzt schon hier auf der Erde beginnt eigentlich das ewige Leben, so wie das Johannesevangelium das auch an verschiedensten Stellen deutlich macht. Dadurch, dass wir mit Gott verbunden sind, mit Gott Gemeinschaft haben. Alleine, in der Gemeinde, in der Gebetsgemeinschaft, im Singen, im Lobpreis. Wir merken, wie wir verbunden sind mit Gott, und die Ewigkeit wird hier unter uns sozusagen schon gelebt, als Vorgeschenk. Und das, was später einmal in einer Fülle da sein wird, das dürfen wir jetzt schon erleben, weil Gott unter uns ist. Was mag das Gesagte bedeuten für meine christliche Identität? Wie lebe ich als Christ? Habe ich so die Ewigkeit im Herzen? Ja? Und sage auch, ja, dann kann ich manchmal auch verzichten auf das, was mir richtig wichtig ist und was mir auch Erholung ist und was auch gut ist, wenn ich es tue. Aber ich weiß auch die Priorität. Ich weiß, dass ich so leben möchte, dass ich Zeit verbringe für Gott, für Jesus. Dass ich so mein Leben gestalte, dass ich nicht alles rausholen will. Ne? Man möchte manchmal alles und noch viel mehr erreichen. Aber wenn Jesus in mir wächst, wenn meine Identität in Jesus wächst, dann möchte ich auch sagen, Herr, wenn du sagst, ich soll meine Zeit anders einteilen, dann will ich hörend sein. Ich will hörend beten, wie ich die Zeit auskaufen kann. Ne? Denn wir warten auch einen wiederkommenden Herrn. Dieser Jesus hat auch gesagt, ich komme in diese Welt. Ne? Und wie gut ist das, wenn wir wach sind, wenn wir die Zeit tatsächlich auskaufen. Es geht auch für meine Begriffe darum, dass wir von der Ewigkeit her denken. So gut auch es ist, dass wir hier im Leben zurechtkommen, das will Gott auch. Aber dass wir wissen, dass Dinge bleiben hier auf der Erde, die bleiben dann auch in der Ewigkeit. Dinge, wo nicht Motten oder Rost drankommt, sondern die bleiben auch in der Ewigkeit. Das Reich Gottes ist ein besonderes Reich innerhalb dieser Reiche der Welt. Und wir sind Bürger zweier Reiche. Und als Christ lebe ich für dieses Reich Gottes. Ich habe die Ewigkeit im Herzen und ich weiß, Gott, das wird, egal wie alt ich bin, ich werde darauf zulaufen und es wird gut sein, wenn ich in der Ewigkeit bei Gott sein darf. Ein Vers, glaube ich, habe ich dazu geschrieben. Könnt ihr das sehen? Epheser 2, Vers 10. Der steht da gar nicht. Der steht da gar nicht. Denn ich muss den jetzt. Hast du ihn geholt, ja? Ja, gut. Danke schön. Ja, ich bin jetzt nicht so ganz fit. Das war die nächste Folie, ne? Oh, Moment. Ja. Ja, dass Gott Dinge vorbereitet, die ich als Christ sehen darf. Und dass ich sehen darf, wie Gott sich in den vorbereiteten Dingen, die ihm wichtig sind, dass ich die Dinge vom Herzen her aufnehme und dann auch umsetze. Und dass ich das gerne möchte. Also Gott macht sich tatsächlich auch richtig Gedanken über unsere christliche Existenz, über dem, wie wir leben, unseren Lebensstil. Und dass Gott Dinge vorbereitet hat, manchmal auch Menschen. Ne? Wir sagen vielleicht gar nicht große Worte, aber die nehmen diese kleinen Worte, die wir gar nicht so als besonders gesehen haben. Auf einmal ist das für die ganz wichtig. Menschen lassen sich neu einladen, ja, in die Gemeinde oder neu einladen, über Gott etwas zu hören. Das ist richtig schön. Der dritte Punkt. So, drittens. Könnt ihr noch zuhören? Ja, seid ihr noch da? Ja, okay, gut. Die Einheit in der Gemeinde weckt und formt unseren Glauben. Wie wichtig ist die Gemeinde? Ja? Dass, wenn wir zusammenkommen, bilden wir die Gemeinde Christi. Wir sind dann ein Teil der Gemeinde. Ja? Jeder, der so an Jesus Christus glaubt und die Erlösung noch ergriffen hat, darf für meine Begriffe zur Gemeinde gehören. Ne? Kleiner Hinweis, es gibt natürlich noch Fülle im Glauben, auch dass ich mit Gott Dinge erleben darf, dass ich auch getauft werde. Das ist die Folge dessen, dass ich im Glauben bin. Die Einheit in der Gemeinde weckt und formt unseren Glauben. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, sagt Jesus, so wie du und ich eins sind. Was sagt Jesus da eigentlich? Vers 21, ihr dürft das gerne immer wieder neu lesen, um das zu verstehen. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Dass Jesus das weitergibt an uns. Auch heute, nach 2000 Jahren, ist das voll gültig. Jesus gibt das weiter an uns, diese Einheit, die er gerade auch im Gebet mit Gott, dem Vater, hat und dem Heiligen Geist. Dass wir das heute erleben dürfen, diese Einheit. Wir sind dazu gerufen, damit sie eins sind in uns, so wie du in mir und ich in dir und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist jetzt schon eine ganz schön große Messlatte, ne? Dass Gemeinde dann in der Einheit, die Gott schenkt, dass Gott ja, verherrlicht ist in seinem Sohn und dass der Sohn auch ja, sich in uns verherrlicht, dass Jesus in uns ein Stück diese was Gott tut, ja, diese Größe an Herrlichkeit auch vollzieht. Und das ist eigentlich dieses Geschenk, das er gibt. Vers 22, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Sind das nicht Worte? Ich weiß nicht, ich verstehe den John Knox immer besser, weil das so tief geht, weil ich das neu erleben will. Das ist nicht einmal abgehakt, sondern das ist etwas für meine Existenz mit Jesus, für meine Identität. Gott schenkt uns seine Herrlichkeit. Er freut sich darum, wenn Jesus in uns Bedeutung bekommt, wenn er als Erlöser auch unseren Lebensstil, unser Denken erreicht und wenn wir das auch genauso erleben. So zur Einheit in der Gemeinde habe ich ein Bild. Ihr könnt das so als Speichenrad von einem Fahrrad sehen, von einem Biorad von mir aus. An einer Speiche habe ich in der Mitte so eine kleine Markierung gemacht. Ne? Wenn das Rad sich jetzt dreht, dann kommen ja gewisse Kräfte in Bewegung. Ne? Haben wir alle schon mal wahrscheinlich davon gehört. Ne? Und wenn jetzt in der Mitte der Speiche sich jemand befindet, der bleibt, auch wenn das Rad sich bewegt, schon in der Mitte, ne? Müsste physikalisch eigentlich so richtig sein, wenn ich das bedenke. Aber wenn ich jetzt zur Achsenmitte hingehe, also im vorderen Feld bin, dann werde ich immer mehr durch die Bewegung zur Mitte hingezogen. Versteht ihr? Das ist eine, ich weiß nicht, ob es die Zentrifuge ist oder die Zentripetalkraft, ich vertausche das immer. Ja, Zentrifuge. Zentrifuge bringt mich in die Mitte, ne, zur Achse, glaube ich. Ja, ich, immer wenn es um Physik geht, blamiere ich mich. Ich muss das schon. Shit. Also, naja. Aber ich nehme das mal so als Bild für Gemeinde, ne? Dass ich dann zur Mitte zu Christus bin, wenn ich mich eben nicht am Rand befinde, sondern mehr in der Mitte und zur Achse hinneigend. Dann werde ich wieder neu justiert von Jesus. Dass die Einheit der Gemeinde ist, ja, dass man zusammensteht, dass man kommt und dass man so miteinander Christsein und Glaube gestaltet, dass man zu Christus hingezogen wird. Das ist so an diesem Beispiel zu sehen. Kleiner Gedanke noch, was passiert, wenn ich jetzt mehr zum Rand gehe, von Mitte Achsenspeicher zum Rand? Welche Kraft wird dann, wenn das Rad sich bewegt, welche Kraft wird dann ausgelöst? Die gegnerische, ich komme dann an den Rand.
Die Zentrifugalkraft nimmt zu, also die Fliehkraft, und man fliegt eher raus.
Ja.
Genau, außer Gemeinde wahrscheinlich mal so oder sowas. Ja.
Alfred, ich wollte das ja nicht so hart sagen. Genau, ja, aber ich komme tatsächlich an den Rand oder fliege dann auch von der Speiche raus. Ne? Das kann man auch ja, okay. Ich glaube, es ist trotzdem verständlich, ne? Oder? So vom Bild her. Vielleicht eine kleine Zusammenfassung. Das hohepriesterliche Gebet macht deutlich, wer wir in Jesus Christus sind. Jesus verherrlicht den Namen des Vaters in uns. Diese Bitte gehört zu unserem Glauben. Gott, verherrliche du dich in meinem Leben. Unsere Hingabe wird geweckt an Jesus. Und mit der Ewigkeit im Herzen wollen wir das Leben gestalten. Es ändert mein Denken und Handeln, und in der Einheit der Gemeinde darf ich auch im Glauben reifen. Ich muss darauf achten, dass, wo ich stehe in der Gemeinde. Nicht am Rand, sondern wirklich, dass ich komme, dass ich dabei bin. Und es menschelt immer überall, aber man darf einander immer wieder begegnen, freundlich sein. Und Christus hilft uns auch in der Gemeinschaft. Amen.